und dich preisen und dich anbeten als den gekreuzigten und als den auferstandenen Herrn und als den, der zu Rechten des Vaters ist. Und mit deinen ganzen Welten dich preisen und dich darüber anbeten, dass du für uns gestorben bist und dass der Tod dich nicht halten konnte, dass du die Macht besiegt hast und dass du auferstanden bist und lebst. Und dass wir so auch an diesem Morgen nicht in guter religiöser Erinnerung an einen Verstorbenen gedenken, sondern einen auferstandenen Herrn unter uns wissen. Darüber sind wir unendlich dankbar und preisen dich. Und preisen dich, dass du uns so nahe gekommen bist. Und dass du uns das Herz des Vaters gezeigt hast. Dass du dich geäußert und geoffenbart, ja, dass du dich schriftlich festgelegt hast für immer in deinem Wort. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen diese Gelegenheit, dieses Geschenk machst, dass wir dein Wort aufschlagen können, dass wir es nachlesen können, dass wir uns orientieren daran und dass wir wissen, dass dein Geist da unter uns wirkt, wo dein Wort ausgelegt wird. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen dieses Geschenk uns gibst, dass wir es wieder neu und erneut und vertieft verstehen dürfen und begreifen können und froh werden über dich, unseren Herrn Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn. Segne du an diesem Morgen das Reden und das Hören. Amen. Amen. Auch ich grüße Sie heute Morgen zunächst recht herzlich und wir dürfen von unserem Herrn erbitten, wie schon geschehen, dass er selbst der Mittelpunkt in dieser Stunde wird, durch seinen Geist, durch sein Wort. Es ist ein gewaltiges Thema, über das ich heute sprechen darf. Ich möchte es aber nicht nur bei einem Thema belassen, das kann man ja auch rein theoretisch abhandeln, sondern das wirksam wird, als Konsequenz, das darf ich schon andeuten, das kommt am Schluss hier meines Vortrags, dass dieser auferstandene Christus durch seinen Geist in seiner Kraft, der Kraft der Auferstehung, in uns lebt. Welche Religion hat eine solche Botschaft? Können Sie mir eine nennen? Doch, der Buddhismus, ja? Spricht auch von Reinkarnation, aber was ist das für eine traurige Angelegenheit? Nicht, wenn ich hier schlecht lebe und vielleicht das nächste Mal als Wurm auf diese Erde komme, das ist doch keine Botschaft. Und darum darf ich gleich prophetisch aktuell sagen, es gibt da keine Kompromisse. Wir können nicht hier auf dem Dialogwege mit anderen Religionen das Gemeinsame finden. Keine Religion hat das Zeugnis der Todesüberwindung. Das dürfen wir in Jesus Christus haben. Darum zunächst einige Hinweise nochmal zu diesem Gesamtthema. Jesus Christus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel der Prophetie. Wenn wir prophetische Wochen hier haben dürfen, und ich bin schon seit Jahrzehnten, dank sei Gott, mit dabei, dann geht es also nicht um Spekulation, um Sensation, sondern es geht um den Herrn, der jeweils in die aktuelle Situation gesellschaftlicher, politischer, religiöser Art hineinwirkt, aber auf der Grundlage des geschriebenen Wortes. Ich sage ganz klar, dass die grundlegende Prophetie abgeschlossen ist. Und wir sind erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten. Insofern gibt es also keine Neo-Apostel und Propheten. Stimmen Sie mir damit überein? Im weiteren Sinne ja. Apostel als Sendbote. Und wir brauchen die Lampe des prophetischen Wortes oder das Licht des prophetischen Wortes nach 2. Korinther 1, Vers 19, damit wir dann erkennen, in welcher Situation wir leben. Freilich besteht die Gefahr, dass man so eine Medienprophetie betreibt. Also alles, was aktuell ist, was jetzt passiert, hineinpackt in die Bibel. Das ist nicht der Weg, sondern auf der Grundlage des prophetischen Wortes brauchen wir den Geist der Offenbarung Jesu Christi, denn er selber ist der Zeuge dafür, dass wir dann auch mit erleuchteten Augen des Herzens erkennen können, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Und liebe Geschwister, dazu will ich einfach ein Beispiel zunächst mal nennen, also ein aktuelles Beispiel, das uns zeigt, dass uns Gläubigen, die wir uns allein auf die Schrift beziehen, die wir in Jesus Christus allein den sehen, der das Heil für die Welt ist, dass wir immer mehr in die Enge gedrängt werden, in das Abseits. Ich habe mich als Pädagoge auch in der Lehrerausbildung immer mit Fragen der Religionspädagogik befassen müssen. Insofern interessiert mich das, was unter den Arbeitsblättern Religion im Klett-Verlag erschienen ist. Und da werden die Sekten nach ganz bestimmten Kriterien benannt. Und sehen Sie, das geht hinaus in die Schulen. Auf dieser Basis müssen die Religionslehrer ihre Schüler informieren und vielleicht sogar indoktrinieren. Wer ist Sektierer? Was gilt als Sekte? Ich will Ihnen doch mal einige Punkte nennen. Erstens eine nationalistische politische Haltung. Also nicht nur national, sondern nationalistisch, die Extreme haben wir. Dann aber früher radikaler Antikommunismus. Das ist ja heute nicht mehr so unbedingt notwendig hier. Aber jetzt Schüren von Ängsten vor dem Islam. Also wenn man vor dem Islam warnt, Vorsicht, gerätst du in die Ecke der Sektierer. Radikale Ablehnung der Liberalisierung der Abtreibungsgesetze. Also wer da seine warnende Stimme erhebt, Abtreibung gleich Mord, wird als Sektierer abgestempelt. Bekämpfung liberaler, theologisch-religiöser Auffassungen als Verfallserscheinungen des Christentums. Vorsicht, Sekte. Wer also sagt, die Liberalisierung, nicht mehr klar am Wort, der nimmt eine exklusive Stellung ein. Toleranz ist ja heute gefragt, und zwar eine Toleranz gegenüber allem Religiösen. Und wer die nicht hat, der ist intolerant und wird wiederum durch Intoleranz bekämpft. Ablehnung der modernen Bibel-Exegese, also Entmythologisierung oder nur symbolische Auslegung der Wundergeschichten. Das, was also Rudolf Bultmann mit seiner speziellen Entmythologisierungstheologie ins Leben gerufen hat, wer das kritisiert, wird auch als Sektierer bezeichnet, nach diesen Versionen. Glaube an die persönliche Existenz und Macht des Satans. Also wer auf den großen Gegenspieler, den Diabolos, hinweist, der muss auch vorsichtig sein heute. Und wir merken doch, welche Strategie jetzt dahinter steckt. Dass genau der, der alles durcheinander bringt, durcheinander würfelt, wenn er genannt wird als dieser Inspirator, dann Vorsicht. Und noch ein weiteres: Glaube in dem Sinne, dass in der Welt unterschieden werden muss zwischen Gut und Böse. Auch das darf nicht mehr sein. Und schließlich Vorstellung von Gott als einem gestrengen Richter. Ja, den so liebenden Gott, nicht den Gott der Liebe, den lieben Gott, den möchte man gern, der alles kaschiert, der nicht mehr Sünde Sünde nennt. So sieht das aus in der Religionspädagogik. Wir haben nach dem Kriege noch eine sogenannte evangelische Unterweisung auf der Grundlage des Wortes Gottes als Didaktik eingebracht. Dann kam der problemorientierte Unterricht, immer ansetzen bei Problemen. Da gab es schon keine klare biblische Beziehung mehr. Und heute löst sich alles auf im Sinne einer Ökumene, die nicht nur auf christlicher Basis entsteht, sondern die alle anderen Religionen mit umfasst. Es geht also nicht mehr um eine Ökumene, auch wie sie Küng vertreten hat, dass wir uns alle finden bei dem Gott Abrahams, nicht die drei großen monotheistischen Religionen, sondern dass man jetzt von Adam anfängt. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Den Sündenfall kalkuliert man nicht mehr ein. Das sind nur einige Tendenzen. Liebe Geschwister, wir machen damit nicht irgendwie etwas Sensationelles publik. Das geht ja über die Medien in die Öffentlichkeit hinein. Wir sollen nur erkennen, wie weit fortgeschritten wir in der Geschichte und Heilsgeschichte sind. Und Paulus sagt eben, dass am Ende dieses Äons schreckliche Zeiten kommen werden, 2. Timotheus 3. Menschen, die aufgeblasen sind, die sich selber lieben, selbst verherrlichen. Und 2. Timotheus Kapitel 4, das sind Leute, die Lehren und Lehrer sich aufhalsen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Man will also das, was im Sinne der Selbstbefriedigung, der Bedürfnisorientierung heute aktuell ist. Darum brauchen wir, liebe Geschwister, und das fasse ich jetzt nochmal zusammen, ein prophetisches Wort mit einer klaren Zielsetzung. Wenn das Ziel nicht klar ist, gibt es eine Fahrt ins Blaue, ins Ungewisse hinein. Und leider ist es heute so, dass auch in vielen evangelikalen Kreisen keine klare Zielsetzung mehr vorhanden ist. Denn ohne Ziel ist auch der Weg zum Ziel nicht klar. Und dann brauchen wir eine klare Basis, das Heil in Christus Jesus. Das ist das Thema ja von heute, der nicht nur der Todesüberwinder ist, sondern der auch die Ursache besiegt hat. Darüber werde ich heute Abend etwas mehr sagen. Denn das Gesetz der Sünde und des Todes ist ursächlich bedingt. Und darum muss man auch Sünde Sünde nennen. Das darf man aber ja nach diesen Vorstellungen der Religionspädagogen gar nicht mehr. Sünde ist ein schreckliches Wort. Aber es ist die biblische Wahrheit und Sünde heißt Trennung, Trennung von Gott. Klare Zielsetzung und dann muss der Weg zum Ziel eindeutig sein. Und das ist nicht der breite Weg und schon auch nicht der Bürgersteig auf dem breiten Weg, den manche als schmalen Weg bezeichnen. Nicht? Sondern es ist ein schmaler Weg, der eine enge Pforte als Eingang hat. Das sind alles Konsequenzen, die wir in Verbindung mit dieser Botschaft bedenken müssen. Aber ich bin dankbar, dass es hier die Möglichkeit gibt, auf der Langensteinbacher Höhe und auch woanders, diese Botschaft zu bezeugen. Und das möchte ich jetzt von 1. Korinther 15 her tun, nach diesen einleitenden Bemerkungen. Jesus Christus, der Todesüberwinder. Das ist eine herrliche Botschaft. Und wie wird doch das Phänomen Tod in unserer Gesellschaft totgeschwiegen? Kaum noch aktualisiert, in der Theologie kaum. Und dabei ist das eine Realität, sagen manche, nichts ist so sicher wie dieser Tod. Im Griechen steht also Thanatos, bezieht sich auf drei Ebenen, die ich auch hier ansprechen möchte. Und zwar das, was uns alle hier immer wieder vor Augen geführt wird, wenn dieses Leben zu Ende geht, das ist also das physische Sterben, dieser Tod. Den leugnet ja keiner. Aber es ist eine Gesetzmäßigkeit. Gesetz der Sünde und des Todes. Und diesem Gesetz kann sich keiner entziehen, es sei denn, er habe erkannt, wie auf einer anderen Ebene der Tod wirkt und wie es da eine Lösung gibt. Und das ist der zweite Bereich, der geistliche Tod. Der wird in der Bibel eindeutig beschrieben. Tod in Sünden. Da gibt es also Menschen, die biologisches Leben haben und geistlich tot sind. Das sieht man nur nicht sofort. Aber der Glaube erkennt das und jeder muss auf dieses Problem eine Lösung, eine Antwort finden. Darf ich Sie fragen, wissen Sie das, dass dieses Problem des geistlichen Todes ganz persönlich bei Ihnen gelöst ist? Es gibt Heilsgewissheiten. Ich habe morgen noch einen Dienst in einer Gemeinde, wo ich diese Gewissheiten des Glaubens, des Heils, der Erlösung und der herrlichen Erwartung darstellen darf. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, konnte schon der Hiob sagen. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Eine herrliche Konsequenz, ich werde nachher noch darauf eingehen. Und sehen Sie, wer dann weiß, dass dieses geistliche Todesproblem gelöst ist, der hat Leben aus Gott. Über Kreuz zur Auferstehung, auch bei uns. Wer am Kreuz zu Schanden wurde und das Heil in Christus durch den Gekreuzigten erfahren hat, der darf aber auch wissen, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch? Nur durch die Auferweckung Jesu aus den Toten. Das ist die Grundlage. Und da bleiben dann viele stehen. Es gibt noch eine dritte Grundlage. Ich würde Sie eigentlich gern fragen, als Pädagoge, auf welcher Ebene ist denn das Todesproblem, und zwar das ganz Entscheidende, nun auch noch gelöst? Dass das Problem des sogenannten zweiten Todes und der letzte Feind, der abgetan wird, der Tod nach 1. Korinther 15, dieser Tod ist auch besiegt in Jesus Christus. Und wenn der letzte Feind abgetan sein wird, dann ist für mich auch das Problem des Feuersees gleich zweiter Tod gelöst. Wir dürfen also über diese ersten beiden Ebenen hinaus noch eine Perspektive haben. Liebe Geschwister, das erfüllt mich mit großer Freude. Wäre denn der Sieg Jesu am Christi, als er ausrief, es ist vollbracht, nicht eigentlich doch ein kümmerliches Ergebnis, wenn der größte Teil der Schöpfung, der Menschheit, unaufhörlich, unendlich im Feuersee bleiben müsste? Das ist ein Gericht, das wollen wir nicht bagatellisieren. Aber Gott sei Dank hat der Todesüberwinder, und da komme ich noch drauf in diesem herrlichen Text 1. Korinther 15, bereits den Endsieg, von dem ich gestern Abend so scherzhafterweise über Bruder Heller berichtete, den hat er längst erreicht. Es ist vollbracht. Und nach Kolosser 2, Vers 15, hat er all diese Mächte samt dem Tod, die hat er entwaffnet, zur Schau gestellt und in einem Triumphzug mit sich geführt. Das sind ja alles schon Tatsachen. Und was bei Gott Tatsache ist, wenn auch in einem Prozess das noch realisiert werden muss, das ist und bleibt als Fundament und Ziel einheitlich bestehen. Darüber darf ich mich freuen. Das wird dann sein, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? So fragt Paulus 1. Korinther 15, 55. Man muss dann sagen, der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt oder gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das wollen wir im Einzelnen noch jetzt etwas entfalten. 1. Korinther 15, ein herrliches Kapitel. Da könnten wir ein ganzes Seminar, eine ganze Konferenz mitgestalten. Ich will einige Schwerpunkte setzen. Zunächst mal das Negative. Sie wissen ja, dass viele renommierte Theologen, Professoren der Theologie nicht glauben können, dass das Grab leer war. Wie kann man sich denn dann noch als Christ bezeichnen? Frage ich mich. Was sagt denn Paulus dazu? Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unsere Predigt vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. 1. Korinther 15, Vers 14. Also an der Auferweckung Jesu aus den Toten hängt letztlich alles. An den gekreuzigten Jesus, historisch auch belegt, ja, glauben noch viele. Aber nicht in dem Sinne, dass es der Sohn Gottes ist, der dort aktiv überwunden hat. Für uns hat er die Anklageschrift, die wider uns war, Kolosser 2, 14. Die hat er genommen, zerrissen, aus den Prozessakten herausgenommen und ans Kreuz geheftet. Das ist eine Tatsache. Nicht? Und wer nicht glaubt, dass Jesus Christus aus den Toten erweckt wurde, der hat keine lebendige Hoffnung. Wenn doch diese Leute sagen würden, Theologieprofessoren, wir können das nicht glauben, und sie würden ehrlicherweise die Konsequenz daraus ziehen. Verblendung des Fürsten und Gottes dieser Welt. Ich habe einmal meinen Referendaren, die im Fachbereich Religion ausgebildet wurden, ich hatte leider einen nichtgläubigen Ausbilder in diesem Bereich, den habe ich einmal gesagt, als ich in diesem Seminar dabei war, es gibt nur diese Alternativen. Wenn der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, es gibt noch andere Aussagen, der Weg, die Wahrheit, wenn der das gesagt hat, dann kann der nur entweder ein Mensch sein, der sich wesentlich überschätzt hat, ein gescheiterter Mensch, ein Utopist, oder das ist wahr. Und wenn es wahr ist, hat das eine Konsequenz. Gibt es dazwischen etwas? Nein. Er selber hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir glauben nicht an Auferstehung per se an sich, sondern an den auferstandenen Christus. Paulus fährt ja noch fort, gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten? Denn das haben da einige in Frage gestellt. So ist auch Christus nicht auferstanden. Und Vers 19, hoffen wir in diesem Leben allein auf Christus, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es gibt also hier einen Umkehrschluss. Wenn die Korinther nicht glaubten, dass es eine Totenauferweckung gäbe, sagt Paulus, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Nicht? Diesen Schluss können wir nachvollziehen. Umgekehrt, wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es keine Auferstehung aus den Toten. Und dann hat er allerdings recht, sind wir die elendsten unter den Menschen. Denn wir sind keine Leute, die in dieser Gesellschaft Einfluss haben. Was nichts ist in der Welt, hat Paulus herausgeholt. Und was hat er durchlebt, durchlitten? Wenn das alles gewesen wäre, dann war sein Leben nachher im Gefängnis in Rom eine einzige Katastrophe. Aber Paulus kann triumphieren. Sehen Sie, hier braucht man Augen des Glaubens, erleuchtete Augen des Glaubens. Und wir brauchen ein Ohr, das geöffnet ist für die biblische Botschaft. Er sagt es nochmal, ich will es in Vers 16 dokumentieren. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube nichtig. Ihr seid dann noch in euren Sünden. Das ist doch die Konsequenz. Ihr Professor Lüdemann soll ja, ich habe das selbst nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen, in einer Talkshow mit einem gläubigen Professor dieses Problem diskutiert haben. Aber ich bin der Meinung, nur rein theoretisch diskutieren bringt nichts. Man müsste ihm ganz klar sagen, wenn Sie das nicht fassen, sind Sie verloren. Sie sind ein Mensch, der unter Sünden bleibt. Nicht? Und ich darf es noch einmal sagen, das Auferstehungsproblem ist erst ein Folgeproblem des Problems der Sünde. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden als Erstling der Entschlafenen. Denn wie der Tod kam durch einen Menschen, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Haben Sie diese Formulierung genau bedacht? Nicht nur für die Gläubigen. Hier fasst ja Paulus schon die Adressaten wesentlich weiter. So wie durch einen Menschen über die Sünde der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, das ist Geschichte, ist Heilsgeschichte. Das spüren wir heute, ist doch eine Tatsache, das kann keiner wegleugnen. Und selbst bei allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, selbst da, wo man eine fortschreitende Evolution glaubt, ist das Todesproblem nicht gelöst. Und Bruder Henning hat es gestern Abend angesprochen, ich habe es auch gelesen, wenn ein Wissenschaftler meint, man könnte also in Verbindung mit der modernen Gentechnik etwa einen Menschen auf 1200 Jahre hin leben lassen, was mag das Leben alles beinhalten? Und ein anderer sagt, ja, was ist denn dann mit der Altersversorgung, wenn einer mit 70 Jahren in Ruhestand geht? Ne? Über 1000 Jahre Pension oder Rente? Also, da bricht doch das ganze Gesellschaftssystem zusammen. Aber Sie merken mal hier, wie intelligente Leute nicht die Spur einer göttlichen Weisheit haben. Ne? Göttliche Weisheit ist etwas ganz anderes. Und womit fängt die an? Mit der Furcht Gottes. Und wo die nicht mehr ist, ja, da kann man einen hohen Intelligenzquotienten haben, aber die Weisheit ist auf ein Minimum geschrumpft. Das merken wir doch heute bei all den Diskussionen um die vielen Probleme, die uns in unserer Gesellschaft bewegen. Ob es BSE ist, Arbeitslosenprobleme, Kriege oder jetzt der Einsatz von uranhaltiger Munition. Das sind doch alles Dinge, die der Mensch, der nicht an Gott glaubt, selbst zu verantworten hat. Aber ich bin der Meinung, das größte Gericht darüber, das wird Gott selber vollziehen. Durch die Siegel, Posaunen und die Zornesschalengerichte. Wenn der Zorn Gottes in den Zornesschalengerichten den Höhepunkt erreicht, wird die Menschheit gerichtet. Und die Ergebnisse finden wir in der Offenbarung. Gott sei Dank ist bei unserem Herrn Gericht nicht das Letzte. Gericht ist immer nur Mittel zum Zweck. Kein Gericht ohne Heil, aber auch kein Heil ohne Gericht. Wir wollen anhand von Römer 8 nun nochmal etwas über diese Gesetzmäßigkeit und über diese Zusammenhänge hören. Sie kennen dieses wunderbare Kapitel, das ja da beginnt. Es ist kein Verdammungsurteil mehr für die, die nicht irgendwie an Jesus glauben, sondern die in Christus Jesus sind. Das ist mehr. Der Glaube an Jesus ist erst ein Anfang. Es hinein in ihn oder in ihm ist das, was uns als glaubender Gemeinde geschenkt ist. In den ersten vier Versen geht es um drei Gesetze. Gesetze wirken ja zwanghaft. Nur wenn ein höheres Gesetz eintritt, wird das andere außer Kraft gesetzt. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist das, was in diesem Leben, in dem bösen Äon noch die Herrschaft hat. Dann gibt es aber eine Gruppe, die versetzt ist nach Kolosser 1 aus dem Reich der Finsternis hinein, das Reich des Sohnes der Liebe. Die stehen unter einem anderen Gesetz, nicht? Ist man von einem Reich in das andere versetzt worden, gelten andere Gesetze. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und das ist ein höheres Gesetz. Das andere ist noch nicht ausgeschaltet. Und wir können es nur außer Kraft setzen durch den Glauben. Und das alttestamentliche Gesetz hat seine Funktion, nämlich das Gesetz der Sünde und des Todes zu offenbaren. Also das Gesetz vom Sinai hat im Wesentlichen nur eine Diagnosefunktion, keine Therapiefunktion für uns. Das müssen wir eindeutig sehen. Das ist noch auf einer anderen Ebene. Denn die alttestamentlichen Glaubenden kannten ja noch nicht den Christus, den Todesüberwinder. Es gab sicher Typen wie etwa ein Daniel, Josef, vor allen Dingen Abraham, Vorbild des Glaubens, die das wesensmäßig erfasst haben. Aber generell war das im Volk Israel nicht diese Heilszuversicht, wie wir sie haben dürfen. In Christus Jesus. Und darum stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber es kann uns die Sünde hier und da noch überraschen. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Sie im Physikunterricht noch ein bisschen Ahnung haben von dem Gesetz des Magnetismus, dann wissen Sie, dass ein Magnet in einem bestimmten Anziehungsbereich Metalle der gleichen Struktur anzieht. Übrigens kein Gold und kein Silber, sondern nur das auch, was Fe, Eisen, Ferrum, damit in Verbindung steht. Und solange etwa ein Gegenstand aus Eisen in diesem Anziehungsbereich bleibt, hat das andere Gesetz der Gravitation, der Erdanziehung keine Macht mehr. Es wirkt noch, aber das ist für mich immer ein wunderbares Beispiel, dass wir nicht mehr von dem Gesetz der Sünde und des Todes nach unten gezogen werden. Allerdings nur, wenn wir in ihm bleiben, in seinem Wort bleiben, in seiner Liebe. Das ist die Voraussetzung. Verselbstständigen wir uns, stehen wir wieder unter dem alten Gesetz der Sünde und des Todes. Aber das ist so herrlich, das nun zu erfahren. Und jetzt komme ich nochmal auf die drei Todesarten zurück. Wir haben dann eine neue geistliche Ebene, nämlich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Wir sind jetzt schon Todesüberwinder. Wir werden den Tod nicht mehr schmecken, auch wenn wir sterben müssen. Das ist nämlich etwas anderes. Und Paulus gebraucht ja in 1. Thessalonicher Kapitel 4 für den Begriff Sterben entschlafen. Und wenn er bezeugt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, dann wird hier Glauben der Sünden- und Todesüberwindung ganz praktisch deutlich. Und sehen Sie mal, wir sind nach Kolosser 2, Vers 10 schon in ihm vollkommen. Wir sind schon versetzt. Bis wohin? Da, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Und das muss als Grundlage noch einmal klar definiert werden. Das will ich nur kurz noch mal, Sie kennen ja diese Stellen, ich kann im Einzelnen nicht darauf eingehen, sagen. Wir sind, als Christus starb, mitgestorben. Und zwar der ganze Mensch. Und das ist das Wurzelproblem. Ich werde heute Abend noch mal darauf eingehen. Nicht nur Vergebung der Sünden, ist wunderbar.
Da wird nur das Vergangenheitsproblem gelöst. Aber das Gegenwarts- und Zukunftsproblem ist nur gelöst, wenn wir wissen, mit gekreuzigt, mit gestorben, mit begraben, mit auferweckt und nach Epheser 2, Vers 6 schon mit versetzt dort in die himmlischen Örter. Ist das nicht wunderbar? Insofern sehe ich Sie jetzt mit zwei verschiedenen Augen. Sie sitzen hier, physisch, gegenwärtig, auf den Stühlen in diesem Saal auf der Langsteinbacher Höhe. Aber das andere müssen Sie dann aber auch noch selber klar wissen. Sie sind mitversetzt, weil mitgestorben, mitbegraben, auferweckt, dorthin, wo Jesus Christus sitzt und nach Kolosser 3 ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Das ist unsere Position. Das hängt mit der Todesüberwindung zusammen. Und wir werden nicht mehr den Tod sehen, und darum konnte auch der Hebräerbriefschreiber in dem zweiten Kapitel 14, 15 sagen, er erlöste die, die ihr ganzes Leben lang Knechte oder Sklaven der Todesfurcht sein mussten. Haben Sie noch Todesfurcht? Vorm Sterben kann man schon mal hier und da Angst bekommen, nicht, wenn es kritisch wird. Das ist eine ganz andere Sache. Aber wir werden den Tod nicht mehr schmecken. Er hat uns erlöst. Und die völlige Liebe treibt dann die Furcht aus. Auch das noch, was mit den letzten Phasen unseres Lebens zusammenhängt. Denn die meisten hier sind ja nicht mehr junge Leute, Teenager. Gehen doch schon in die letzte Phase, wie auch ich, dieses Lebens hinein. Nicht? Da hat unser lieber Andreas Schäfer, Gott weiß das, noch etwas mehr vor sich. Nicht? Aber gemeinsam sollten wir eins nicht außer Acht lassen, liebe Geschwister, und das will ich an der Stelle nochmal tun. Es muss doch auch eine Generation geben, die nicht mehr entkleidet wird, sondern überkleidet. Ist das auch eine Hoffnung? Ja. Ob wir das erleben, das war bei Paulus in einer gewissen Phase auch nicht eindeutig. Nachher wusste er aber, dass er den Weg des Sterbens gehen musste. Aber er blieb gewiss. Aber es gibt eine Generation, da wird der sterbliche Leib hier schon verwandelt. Nicht nach Philipper Kapitel 3. Das hängt mit unserer herrlichen Erwartung zusammen. Aber immer wieder mit dem Sieg Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha und mit dem Siegesruf, den der Apostel Paulus eingebracht hat. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Ist schon. Das ist eine Tatsache. Darauf stütze ich mich. Und ich wage sogar hier zu sagen, in aller Demut, aber Gewissheit, nicht Krankheit wird mich abberufen, sondern der Wille Gottes. Wie das geschieht, ist sein Problem. Wenn wir das Geheimnis seines Willens generell erkannt haben und für uns persönlich in Anspruch nehmen. So dürfen wir freigemacht sein vom Gesetz der Sünde, das nach dem Sündenfall alle Menschen beherrscht. Und wir dürfen Folgendes wissen, wenn die anderen Menschen zweimal sterben, wir auch, sind wir aber bereits einmal gestorben und werden dann nur einmal, wenn wir noch durch den äußeren biologischen Tod gehen müssen, diesen Leib ablegen. Das sind doch herrliche Botschaften. Die kann keine andere Religion uns verkündigen. Ich erwähne immer auch mal gern den Islam. Also wenn ich ja das öffentlich sagen würde, was ich jetzt sage, würde ich wahrscheinlich schon diffamiert werden. Aber ich sage es. Nämlich, kein Moslem hat Heilsgewissheit. Und die armen, verführten jungen Menschen, die da in der Intifada oft sich selbst in die Luft sprengen, denen versprochen wird, dass dann, wenn sie als Märtyrer sterben, sie im Paradies erscheinen und dann so Paradiesjungfern ihnen nun alles bieten, was sie hier nicht haben. Sicher ist das perspektivlos für diese arabischen Menschen, die etwa im Gazastreifen leben, eng zusammengefercht, keine Perspektive. Ne? Dann meinen die, das sei ihre Erfüllung. Die Erfüllung dann auch des ewigen Lebens. Daran glauben sie ja. Aber Heilsgewissheit hatte selbst ein Mohammed nicht. Warum? Weil auch der Islam Jesus zwar als Propheten, aber nicht als Sohn Gottes anerkennt. Da unterscheiden wir uns ganz gewaltig. Es ist in keinem anderen das Heil, als allein in dem Namen Jesu Christi. Das dürfen wir glauben und bekennen. Darum wollen wir auch immer wieder diese Gewissheit in unser Zeugnis mit einbinden. Wir wissen, dass dieser Weg hin zu dem Ziel auch mit dem zu Ende gehenden bösen Äon immer schwieriger wird. Ich sage nochmal, Paulus sagt, es wird eine schlimme Frist kommen. Bei Paulus geht es um die Innenlinie, um den moralischen, ethischen Verfall, um den Abfall vom Glauben nach 1. Timotheus Kapitel 2, um die geistliche Problematik, nicht um das Äußere. Das ist die Aufgabe Jesu gewesen und der Offenbarung, äußere Zeichen darzustellen. Auf die sollen wir auch achten, jetzt vor allen Dingen seitdem es Israel gibt. Nicht? Wenn wir den Blick zum Nahen Osten wenden, merken wir, wie kritisch es wird. Ich darf nur sagen, nicht, wenn also Jerusalem zum Laststein wird oder zum Taumelbecher, das haben wir doch, dann ist schon wirklich das ein bedeutendes Signal. Aber für uns gilt, dass wir, weil wir versetzt sind, den Blick nach droben richten. Kolosser Kapitel 3. Darüber hat auch Bruder Henninger gestern Abend gesprochen. Darum haben wir eine Perspektive, eine lebendige Hoffnung oder besser gesagt Erwartung. Und diese Erwartung ist eine lebendige Erwartung und soll unser Leben bestimmen. Liebe Geschwister, auch hier muss ich nochmal etwas Aktuelles eingeben, weil ich den Eindruck habe, auch das gehört zum prophetischen Wort dazu. Wenn die Ziele nicht klar sind, darüber habe ich generell was gesagt, kann auch etwa bei einer Evangelisation, bei Bibelarbeiten im Sinne einer klaren Lehre, das nicht der biblischen Aussage entsprechend klar und eindeutig sein. Es wird ja heute immer mehr, auch bis in unsere evangelikalen Kreise hinein, die Erwartung gehegt, dass Erweckung kommt, dass zum Beispiel auch der Missionsbefehl nach Matthäus 28 jetzt schon realisiert, nämlich dass alle Völker, Nationen zu Jüngern gemacht werden. Das kommt erst später, darüber sind wir uns im Klaren. Jetzt geht es um die Ekklesia, um die Herauswahl der Gemeinde, die erwählt und berufen ist vor Grundlegung der Welt. Ich bekam von einem Bruder ein Heftchen, der auch hierher kommt, oft mir zugeschickt. Und in seiner Gemeinde gibt es die Strategie, vor allen Dingen auch jetzt von Afrika ausgehend, dass wir ganze Städte, Regionen und unser Volk quasi für Christus in Besitz nehmen sollen. Diese Strategie, liebe Geschwister, kann nicht aufgehen. Ist Illusion. Warum sagt denn Paulus, dass am Ende Abfall stattfinden wird? Darüber hört man ja auch nicht mehr viel. Ich werde diesen Punkt nochmal aufgreifen. Vorsicht vor Verführung. Erst wenn, und das hängt auch mit der heilsgeschichtlichen, eschatologischen Perspektive zusammen, wenn die Gemeinde das Nahziel erreicht hat, entrückt worden ist, kommt Israel dran und ehe nicht das Erstlingsvolk, und Paulus sagt das ja in Römer 11 ganz eindeutig, ehe nicht dieses Volk, und Gott wird, wenn die Gemeinde entrückt ist, sich dem zuwenden, als Volksganzes wieder eingesetzt ist mit dem Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit auf den Ölberg hin. Wenn das noch nicht geschehen ist, können auch die Völker nicht kommen. Die werden im tausendjährigen Friedensreich zunächst evangelisiert. Da wird auch noch Gesetz hineinreichen. Aber auch das ist noch nicht das Ende. Selbst auf der neuen Erde kommen die Nationen noch zur Heilung. Durch die Blätter, die Früchte der Bäume, die am Strom des Lebens stehen. Das ist unsere Perspektive. Und wir können diese Aussage nicht ändern. Also Prophetie ist nicht im Sinne des Fatalismus, also so ein Schicksal, das vorgegeben ist, was nicht zu ändern ist. Aber die Rahmenbedingungen sind klar und darin kann es eine aktuelle Prophetie geben. Aber nur auf der Grundlage des Wortes. Was ist heute dran? Das müssen wir doch bezeugen. Zielsetzung, erst die Gemeinde, ich sage es nochmal, dann eine Auswahl aus Israel, ganz Israel, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit sein Reich aufzurichten, dann die Nationen, bis schließlich einmal die ganze Schöpfung wiedergebracht sein wird. nach Römer Kapitel 8. Und die jetzige Schöpfung wartet mit Sehnsucht worauf? Dass jetzt gewaltige Erweckungen geschehen. Ich würde das ja wünschen, wenn hier und da, und das kann auch geschehen. Ne? Ich bin nicht gegen Mission und Evangelisation und erwarte auch hier und da erweckliches Leben. Aber mit dem Ziel, wie sagt Paulus, um etliche zu gewinnen. Er hat nie verkündigt, dass die Massen jetzt schon kommen. Und ich sage es ganz offen, wo Massen in Erscheinung treten und mit riesigen Zahlen von zig oder 100 Millionen gerechnet wird, habe ich die Befürchtung, das ist nicht mehr der schmale Weg. Bitte prüfen Sie anhand des Wortes, ich lasse mich auch gern belehren, wenn Sie mir vom prophetischen Wort, vor allen Dingen eben von dem Propheten Paulus, etwas anders sagen können. Darum ist diese Zielsetzung für uns wichtig, das zu beachten. Und wir müssen dann aus all dem auch diese Konsequenzen ziehen im Blick auf unsere Naherwartung. Und ich möchte das nochmal gegenüberstellen, nämlich die beiden verschiedenen Parousien, vor allen Dingen Epiphanie im Sinne einer Erscheinung mehr in der Herrlichkeit. Was die Gemeinde betrifft, will ich mal gegenüberstellen dem, was das sichtbare Wiederkommen Jesu anbelangt nach den Zeugnissen des Herrn selbst, Lukas 21 oder Matthäus 24. Also Christus kommt für die Welt, das ist meine Auffassung wie auch die Auffassung vieler, unsichtbar in die Erdatmosphäre, denn wir werden dem Herrn entgegengerückt in der Luft, da wo Satan jetzt noch seinen Herrschaftsbereich hat. Der anderen Art, Christus kommt sichtbar auf die Erde, er wird als Sohn Gottes offenbar, dann wird der Überrest Israels ihn erkennen. Das ist der Nazarener, der Verfluchte. Er ist der, den sie zerstochen haben. Die Entrückung findet en atomo statt, heißt es da im Griechischen. Luther hat übersetzt im Nu, im Augenblick, man kann das eigentlich gar nicht fassen. Heute hätte man dieses Wort besser verstanden, wenn man es so in der Ursprache hätte stehen lassen. 1. Korinther 15, 52. Die Wiederkunft Jesu aber in Macht und Herrlichkeit wird global sichtbar sein. Kann sogar durch die Massenmedien publiziert werden. Ein drittes, Christus kommt nur für diejenigen, die das, was ich vorher sagte, erfahren haben, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes schon. Nicht mehr in sich selbst leben, der alte Mensch ist mitgekreuzigt, für die, die eine neue Kreatur sind. Und die sind schon dort oben. Unser Wandel, oder da steht eigentlich Politeuma, das ist dort droben nach Philipper 3. Wir sind dorthin versetzt und von dort kommt er dann, wenn wir noch leben, die sterblichen Leiber zu verwandeln. Aber die in Christo Entschlafenen, die kommen zuerst dran. Dann muss ganz klar gesagt werden, diese Entrückung ist im Alten Testament unbekannt. Für Israel gilt immer ein Reich Gottes hier auf Erden, mit Grenzen, mit einer Hauptstadt, mit einem König. Darum ist er der Davidsohn. Für uns ist er das Haupt. Die Entrückung führt zur Wegnahme dieser Gemeinde und danach, sehe ich, wie auch viele andere, kommt erst die letzte große, schaurige Drangsal oder Trübsal. So wie in Sodom und Gomorra ist ja ein Typus für die Endzeitsituation. Erst der Lot, der Gerechte, noch heraus musste mit einigen und dann kam das Gericht. Ist die Gemeinde auch in diesem Fall zuvor, vor diesen Katastrophen, denn es sind Gerichtskatastrophen, ihm entgegengerückt? Diese Entrückung ist also gleichzusetzen, nicht mit dem Tag des Herrn, sondern, das ist das Positive, ist der Tag Jesu Christi. Weil wir schon Kinder des Tages sind und als solche im Licht leben. Nicht in der Finsternis, weil wir wachen und beten und nüchtern sind und nicht schlafen und auch nicht irgendwie benebelt sind. Und dann, das bezeugt Paulus auch, diese herrliche Erkenntnis ist uns ein großer Trost. So tröstet euch damit. Wenn wir also in die Trübsal hinein müssten und all das Ungewisse mit Gerichten erfahren müssten, wäre das kein Trost, oder? Für mich ist es ein Trost zu wissen, nicht, dass wir keine Leiden hätten, die sind anderer Art, ja, aber dass wir nicht unter den Zorn Gottes fallen. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 sind wir nicht gesetzt zum Zorn, sondern ihm entgegengerückt zu werden. Das ist doch eine herrliche Botschaft. Glauben Sie das? Aber die meisten Christen sind heute auf diesseits ausgerichtet. Da müssen waldige Dinge geschehen mit Power und so weiter. Nicht? Vergesst nicht, Paulus sagt, wer echt bekehrt ist, soll auch warten auf den wiederkommenden Herrn. Das muss die Zielrichtung sein.
Und die Entrückung betrifft also die christliche Gemeinde und den Haushaltsplan Gottes und damit den Heilsplan. Nicht, damit werden wir eingeführt in die eigentliche herrliche Strategie Gottes. Hier leben wir noch in der Prüfung. Aber wenn wir dem Vater dargestellt sind, ohne Flecken und Runzeln, ihm in Herrlichkeit begegnen, dann beginnt unsere Aufgabe. Und noch eins, durch die Entrückung ändert sich zunächst nichts in der Schöpfung. Aber wenn Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, ne, dann ändert sich einiges hier. Meteorologisch. Ne, es wird also eine ganz andere Temperatur herrschen und die ganze Vegetation wird sich verändern, die Fauna, also die Tierwelt. Dann tritt das ein, was ja Jesaja vorausgesagt hat, nicht, dass eben der Löwe Vegetarier wird. Ne? Aber nicht jetzt, sehen Sie, und das ist immer der Trick des Feindes, alles vorwegzunehmen. Friede jetzt, Friedensbestimmungen. Konziliarer Prozess, Gerechtigkeit ist aber nur soziale Gerechtigkeit. Friede auch in dem Sinne, Bewahrung der Schöpfung. Nein, wir müssen eine klare Perspektive haben. Und ich sage nochmal, die Entrückung ereignet sich vor dem Tag des Herrn, des Zorns. Es kann zwar ganz schnell miteinander alles geschehen, aber zuerst muss die Gemeinde ihm entgegengerückt sein, denn wir werden mitrichten und mitherrschen. Und dazwischen liegt dann der Bema Christi, dieser Preisrichterstuhl. Ich denke, das sind auch wunderbare Perspektiven, die wir haben dürfen. Und ich will dann abschließen noch mit ganz praktischen Ermahnungen und Konsequenzen, die wir immer wieder auch beobachten müssen. Und das heißt, lasst euch nicht dieses Ziel verrücken, nach Kolosser 2, Vers 18. Paulus warnt in den Briefen immer wieder davor, dass Verführung sein kann, Ablenken vom Ziel. Manche sind schon zufrieden, wenn etliche sagen, ich glaube an Jesus. Wunderbar, aber fragen Sie doch mal, ist denn das noch der Jesus Christus der Schrift? Ich will nur noch mal etwas aktualisieren. Was an Weihnachten geschieht, hat mit der Botschaft des erhöhten Christus in der Regel kaum was zu tun. Sagen Sie mal, feiern Sie eigentlich auch den Geburtstag eines Menschen? Stellen dann noch so ein Babybild auf? Vielleicht besorgen Sie sich noch mal ein paar Windeln von der damaligen Zeit, ja? Die Hebamme wird groß gefeiert, die dabei war. Ne? Der Arzt erscheint vielleicht noch. Das macht doch auch selbst beim natürlichen Geburtstag keiner. Da geht's doch um den Lebenden. Ja, über ein Kindlein, nostalgisch verklärt, kann man verfügen. Was sagt der Paulus? Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Und das ist das Thema von heute Abend. Wenn Paulus den Erniedrigungsweg des Herrn, auch was damals das Kommen Jesu anbelangt, beschreibt, dann geht er aber gleich bis zum Endziel. Gekreuzigt, bis ins Totenreich hineingefahren, das Gefängnis gefangen geführt und darum hat ihn Gott erhöht. Wir haben es doch jetzt mit dem erhöhten Christus zu tun. Für mich ist das Ablenkung von dem Ziel. Über ein kleines Kind kann ich spielerisch verfügen, aber nicht mehr über den erhöhten Herrn und Christus. Denken Sie mal darüber nach. Nicht? Wir machen ja heute auch im Sinne der Tradition so vieles mit, was gar nicht mehr dieser klaren Botschaft entspricht. Lasst euch nicht das Ziel verrücken. Oder hätten wir erkannt, das sagt ja Paulus im Kolosserbrief, was da die Gefahr war. Dass Menschen faszinierend in der Darstellung einhergingen. In Demut und Geistlichkeit der Engel. Darum muss im Blick auf Engelbotschaft differenziert werden. Bruder Henninger hat ja darüber gesprochen und hat das im äußeren Sinne gemeint. Engel können nur uns helfen im äußeren Bereich. Da können sie dienstbare Geister sein, aber nie im Sinne der Belehrung. Galater 1, Paulus warnt davor. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch ein anderes Evangelium verkündigen, der sei anathema, das heißt, er steht unter dem Fluch, weil Gesetz und Engel zusammengehören.
Liebe Geschwister, wenn wir so eine herrliche Berufung haben, dann wollen wir uns ermahnen. Wir wollen nicht auf das Negative starren, aber müssen es doch sehen. Mir sagen manchmal Geschwister, die es toll und ehrlich meinen, ja, lieber Bruder Heinemann, doch nicht über diese Dinge. Ja, die Liebe Gottes und alles ist wunderbar, das verkündige ich ja auch, ein herrliches Heil. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass gleich den Leuten, die sich ins Auto setzen und am liebsten keine Warnschilder mehr hören wollen. Nichts mehr, ne? Nur durchrasen, steht da Vorsicht, nur noch 50 Kilometer, kann das ja einen ärgern, ja. Natürlich sind die Warnungen nicht immer angenehm, aber sie bewahren uns auch vom Knall an der Kreuzung, wenn das Stopp heißt. Das will uns das Wort Gottes zeigen, wir sollen auf die Warnungen achten. Darum bringt das Paulus in jedem Brief Vorsicht da. Aber er bleibt nicht beim Negativen stehen. Das ist die andere Gefahr, negative, destruktive Kritik, nur warnen da und da. Das mache ich ja nicht, nein. Sondern die herrliche Perspektive aufzeigen, was wir in Christus haben. Dann Ermahnung und Ermunterung gehören dazu, damit wir nicht vergeblich laufen. Dass wir dieses Ziel erreichen, wie der, der in die Rennbahn eingestiegen ist, nach 1. Korinther 9. Viele steigen ein, aber handeln nicht nach den Gesetzen. Man muss zunächst mal ablegen. Steigt doch keiner in seinen Arbeitsklamotten oder auch im schönen Anzug in die Startlöcher. Der käme nie als Sieger ans Ziel. Regeln beachten. Und wir sollen so laufen, als der, der als Erster durchs Ziel geht. Alle? Ja. Und das ist der eine, der Christus, der Fülle Christus, zu dem wir gehören dürfen. Liebe Geschwister, ich werde heute Abend da Fortsetzung machen, unter einem anderen Aspekt, aber es sind Ergänzungen, Vertiefungen. Wir wollen festhalten, das prophetische Wort ist ein Licht in diese dunkle Zeit hinein. Und Christus selbst ist der, der uns dieses Licht geschenkt hat in seinem Wort, und durch seinen Geist will er uns auch auf Gefahren und Momente hinweisen, die uns abhalten können vom Erreichen des Ziels. Darum dürfen wir wissen, der auferstandene Herr, der Christus, lebt jetzt schon in uns. Mit der Kraft der Auferstehung. Darum sollen wir ihn erkennen, den Vater selbst, der Christus aus dem Tod herausgeholt hat. Und um des in uns wohnenden Christus willen, des Geistes willen, werden auch hier, solange wir hier sind, unsere sterblichen Leiber lebendig gehalten, bis sie mal verwandelt werden. Sünde und Tod, habe ich aufgewiesen, hängen zusammen. Der Todesüberwinder ist der Überwinder der Sünde. Wenn wir glauben, dass wir mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt sind und versetzt dorthin. Das ist unsere herrliche Stellung. Und die sollen wir einnehmen, darum heißt es, und das ist das Letzte als Hinweis, die klare Blickrichtung. Nicht um uns, nicht zurück, nicht in uns, frommen Puls fühlen, sondern lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist Sinn und Zweck biblischer Prophetie. Amen. Ja, du treuer Gott und Vater, hab Dank, dass du uns ein herrliches Wort vor Augen stellst, das wir wissen dürfen. Du gibst uns nicht nur ein Wort, sondern machst es lebendig in uns. Wir dürfen Freigemachte sein vom Gesetz der Sünde und des Todes, wenn wir im Gesetz des Geistes des Lebens in dir bleiben. Hab Dank, dass wir hier diese Gemeinschaft haben dürfen, dass du hier auf der Lahöhe noch diese Stätte bietest, wo wir diese herrliche Zielrichtung aufzeigen dürfen, wo wir dich verherrlichen dürfen, wo wir unseren Gott und Vater in Christus ehren dürfen. Und lass uns dieses Wort bewahren in einem feinen, guten Herzen, Herr, dass wir nicht jetzt zur Tagesordnung übergehen, sondern wirklich das festmachen, dass wir Bewährte sind und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hab du Dank für deine Liebe und Treue. Gepriesen seist du, du großer Gott, du Vater unseres Herrn Jesu Christi. Amen.